Also, wie sind wir nach Sri Lanka gekommen? Wir waren vor dem Tsunami dort, wie in der ganzen Region, nicht tätig. Wir sind unmittelbar mit dem Tsunami in die Region gekommen. Die Vermittlung dazu kam von den Partnern vom People's Health Movement und sie kam durch den Kontakt zu einer tamilischen NGO, zu der NGO SEED, deren Gründer mehrere Jahre lang in Berlin-Kreuzberg im Exil und uns deswegen bekannt war. Die Zusammenarbeit, vor allen Dingen mit SEED, dauert bis heute an. Sie sind noch heute unser Hauptpartner. Nach dem Tsunami dort angekommen, haben wir das getan, auf unsere Weise, was alle getan haben, nämlich zunächst einmal einfach den Leuten dort beizustehen, unmittelbar, die durch diese Welle alles verloren hatten. Und das hieß, und das gilt für die Sri Lanka-Hilfe noch heute, das hieß in erster Linie, Rücksiedlung zu ermöglichen. Das heißt, Leuten, die alles verloren hatten, einen Ort zu verschaffen, an dem sie ihr Leben neu aufbauen konnten. Das ist das, was wir auch heute wieder im Kern unserer Arbeit tun. Und wir haben dort dann gleich die erste Erfahrung gemacht, auch verwiesen von unseren Partnern darauf, die uns bis heute leitet. Denn Rücksiedlung hieß nach dem Tsunami Rücksiedlung oder Wiederansiedlung der Tsunami-Überlebenden. Das führte zu der Absurdität an nicht wenigen Orten, dass die einen, nämlich diejenigen, die vom Tsunami betroffen waren, eine mit dem ganzen einströmenden Geld neue Siedlung erhielten, neue Wohnungen, neuen Lebensraum, auch neues Land, das zu beackern war oder neue Tätigkeiten, das Überleben zu organisieren. Und wenige Kilometer daneben gab es andere Leute in ärmlichsten Lagern und unter ärmlichsten Bedingungen, an deren Schicksal sich nichts änderte. Das waren nämlich die Kriegsvertriebenen und Kriegsflüchtlinge, die dort seit Jahren lebten. Das Problem vor allen Dingen im Norden besteht darin, dass dieses Schicksal, vertrieben zu sein, das Schicksal von Hunderttausenden ist. Und zu den vielen kleinen Sachen, die man lernt, wenn man dann tätig wird in so einem Bereich, ist, dass vertrieben zu sein, was mir vorher klar war, es kann ein sehr langes Schicksal sein. Was ich nicht wusste, was ich auf Sri Lanka dann zum Beispiel erfahren habe, ist, dass es Leute gibt, die über 10-mal vertrieben worden sind. Das heißt, die über 10-mal die ganze Prozedur des Verlustes ihres ganzen Lebensortes und des Neuaufbaus durchmachen mussten. Das war die Folge des Dreißigjährigen Krieges. Über den wird nachher Ranjit sprechen. Ich werde jetzt mich eng an unsere Arbeit halten. Was wir sofort getan haben, waren zwei Konsequenzen dann zu ziehen, als wir dessen gewahr wurden. Wir haben unsere Wiederansiedlungsprojekte von vornherein organisiert als solche, in denen Tsunami-Überlebenden mit Kriegsflüchtlingen und Kriegsvertriebenen zusammenkamen. Wir haben Siedlungen aufgebaut an der Ostküste in Mulaitivo und Batticaloa. Ich kann gleich zu Beginn sagen, dass diese Siedlungen, die wir nach dem Tsunami aufgebaut haben, mit SEED, dem heutigen Hauptpartner, noch heute kriegsbedingt nicht mehr existieren. Die sind dem Erdboden gleichgemacht. Man würde den Ort nicht mal mehr finden, an dem diese Siedlungen gestanden waren. Die zweite Konsequenz war, dass wir Kontakt aufgenommen haben zu Menschenrechts- und Friedensaktivistinnen in Sri Lanka und in der Diaspora, das heißt also zu Sri Lanka, die hier im Exil leben, und dass wir versucht haben, eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit zu beginnen, um aufzuklären darüber, was in Sri Lanka eigentlich das Problem ist jenseits des Tsunami. Und dort haben wir die Grunderfahrung gemacht, die unsere Arbeit bis heute dann bestimmt, die zweite große Erfahrung, nämlich, dass niemand etwas von Sri Lanka weiß, dass niemand etwas über Sri Lanka wissen will, dass man irgendwie, wenn überhaupt, weiß, es gibt dort Palmen und herrliche Sandstrände und es ist ein Land, an dem man relativ billig einen Tropenurlaub sich leisten kann. Und ansonsten weiß man nichts und man weiß auch von diesem Krieg nichts. Und ich habe die Erfahrung gemacht beim letzten Rückflug im März, wo Leute hinter mir saßen, deutsche Touristen, die dann sagten, ach ja, und es ist ja auch so herrlich, es gibt jetzt ja auch kein Terroristenproblem mehr, die Leute sind, das ist zu Ende, ist alles super und mehr weiß man nicht. Ein kleines Beispiel dazu, was das für uns in der Öffentlichkeitsarbeit hieß, unmittelbar nach dem Tsunami hat ein Medico-Unterstützer in Paderborn mit der Hilfe lokaler Künstler und Künstlerinnen eine Veranstaltung organisiert, die haben dort ihre Werke nicht kostenlos, sondern haben ihre Werke zur Verfügung gestellt in der Versteigerung. Das Geld kam an Medico, das war eine nicht unerhebliche Summe, die da hineinkam und die Annahme dieser Summe war dann mit der Verpflichtung verbunden, in einem Jahr zurückzukehren und zu sagen, was wir denn mit dem Geld gemacht haben. Also bin ich nach einem Jahr wieder nach Paderborn, um dann den Abend zu verbringen mit drei Leuten, nämlich mit dem Medico-Unterstützer, der das Ganze initiiert hatte, mit einem der Künstler und mit dem Journalisten der örtlichen Zeitung. Sonst war niemand gekommen, weil Sri Lanka völlig aus der Öffentlichkeit verschwunden war. Für uns war das dann auch der Beginn der Vernetzungsarbeit mit anderen NGOs. Wir haben dann seither eine enge Kooperation zu Sri Lanka mit Brot für die Welt, mit Miserio, auch der Kindernothilfe. Wir haben Ende 2005 dann eine große sogenannte Fact-Finding-Mission gemacht. Das heißt, wir sind mit Experten, Journalisten und Leuten aus dem Land durchs ganze Land gereist und haben flächendeckend aufgenommen, was ist eigentlich geschehen, was ist mit der Hilfe passiert, in welcher Situation sind die Leute. Und wir haben zugleich die Erfahrung gemacht, dass wir als Leute, die von außen kamen und gleichzeitig eben nicht einfach nur borniert jetzt Tsunami-Hilfe gemacht hatten, sondern durch den Umstand, dass nebendran die Lage der Kriegsflüchtlinge waren, in die Situation dort reingerutscht waren, dass wir die Möglichkeit hatten, sowas wie eine Vermittlungsarbeit zu leisten unter den verschiedenen sri lankischen Menschenrechtsaktivisten und Friedensaktivisten. Wir haben dann, das war sozusagen der Punkt, an dem mein Optimismus, dass man etwas erreichen könnte, am größten war. Wir haben dann zusammen mit Brot für die Welt und Court Aid 30 Menschenrechtsaktivisten aus Sri Lanka nach Den Haag eingeladen zu einer großen Konferenz, und dort wurde dann im Grunde eine Allianz gebildet, die dann auch gemeinsam operieren wollte, wobei man zu diesem Zeitpunkt sagen muss, Menschenrechtsaktivisten sind Menschen gewesen zu diesem Zeitpunkt, die zwischen den Fronten zu operieren hatten, zwischen der tamilischen Guerilla und der singalesischen Regierung. Das war der Punkt sozusagen, wo mein Optimismus tatsächlich am größten war, und das galt nicht nur für mich, das galt für alle Beteiligten. Und dann kam der Krieg, über den ich jetzt auch weiter nichts sagen werde, Ranjit wird dazu sprechen, der hat all das zunichte gemacht. Auch dieses Netzwerk ist kriegsbedingt so nicht mehr aktiv. Es gibt eine Zusammenarbeit von Einzelnen mit Einzelnen, aber nicht mehr die Allianz, die wir damals haben zusammenbringen können. Ich bin jetzt das letzte Mal in Sri Lanka gewesen im März mit Kollegen von Medico. Wir sind durch den ganzen Norden gereist und haben die Situation in Augenschein nehmen können, die heute dort herrscht. Davon will ich sprechen jetzt. Das erste und sozusagen schlagendste Punkt, um unsere Erfahrung klarzumachen, ist das Lager Manikfarm. Unmittelbar nach dem Ende des Krieges wurden 300.000 Kriegsflüchtlinge komplett in ein riesiges Lager verbracht. Dieses Lager hat den technischen Namen Welfare Camp, also Wohlfahrtslager. Und es hat den konkreten Namen Manikfarm. Das sind also zwei Sachen, die eigentlich ganz angenehm klingen. Das sind jetzt hier Bilder nicht nur von Manikfarm, die ich zeige. Ich zeige die jetzt nur, um einen Eindruck zu gewinnen. Die ist einfach, um einen Eindruck zu gewinnen über die Situation der Leute dort. Ja, das, was Sie jetzt alles hier sehen, vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, das ist ein Ausschnitt. Ich sprach ja davon, dass zunächst 300.000 Leute bis zum Jahreswechsel. Momentan sind immer noch 90.000 Leute in diesem Lager interniert. Das heißt, die sind seit einem Jahr da. Und da haben Sie mal einen Eindruck, was das eigentlich bedeutet, wenn 300.000 neue, und auch das ist nur ein Ausschnitt. Ja. Was ist die Situation in Manikfarm, um das einfach nur auf den Punkt zu bringen? Sie sehen, es sind nicht allzu viele Bäume dort. Es herrschten Tag- und Nachttemperaturen von um die 30 Grad, selten unter 30 Grad. Die Menschen, die dort leben, haben, das ist das allererste, was man wirklich sagen muss, sie haben kaum was zu tun. Die sitzen dort mittlerweile ein Jahr unter diesen Bedingungen und haben sozusagen mindestens und alltäglich das Problem, wie sie diesen Tag zu bewältigen haben, der vorhin steht. Was sie tun, ist sowas wie eine Art rudimentäre Selbstorganisation, also man findet sich in Gruppen zusammen, wählt Sprecher und so weiter, aber im Grunde ist damit das Tagwerk auch schon getan. Hinzu tritt, die meisten dieser Menschen haben ein vollständiges Unwissen über das, was zu Hause passiert ist, also an den Orten, von denen sie kommen. Sie wissen nicht, was ist mit ihren Angehörigen passiert. Als wir dort durchgelaufen sind, war das allererstes, dass die Frauen auf uns zukamen und uns Bilder ihrer Söhne, ihrer Männer zeigten, mit der verzweifelten Frage, ob wir irgendwie herausbekommen könnten, was mit ihnen geschehen ist. Sie bekommen nur das, was im NGO-Jargon heißt Basic Food, also Reis, Linsen, Öl, Salz, als Ernährung. Es gibt nichts hinzu, kein Gewürz, gar nichts. Und wenn Sie das mal probieren, ungewürzten Reis, ungewürzte Linsen, dann können Sie sich vorstellen, was das heißt. Und Sie unterliegen, das ist nämlich nicht ein Flüchtlings-, sondern ein Internierungslager in dieser Dimension, 90.000 Menschen. Sie unterliegen einer totalen Kontrolle. An den Wegen hier stehen Flutlichtanlagen und dort stehen Lautsprecher, wo dann mit schepperndem Tonfall der oder die Lagerinsasse zur Kommandantur gerufen wird. Unser Partner Sied hat dort 12 Stunden Schichten Nothilfe geleistet, ist sehr lange dort geblieben. Viele NGOs sind, so furchtbar das ist für die Leute, so richtig ist es politisch ausgestiegen, um den Druck zu erhöhen, dieses Lager zu schließen. Sie sind ausgestiegen, sie haben sich zurückgezogen. Für Sied war das ein totales Problem. Sie waren eng mit den Leuten verbunden. Und die Frage, bleiben wir, helfen den Leuten, sorgen damit aber dafür, dass das Lager erhalten bleiben kann oder gehen. Wir hat sich ganz, ganz lange hergezogen. Sie waren mit einer der letzten NGOs, die sich dann schließlich doch zurückgezogen haben, um nicht weiter zum Fortbestand des Lagers beizutragen. Von Manic Farm aus sind wir dann durch das gesamte ehemalige Kriegsgebiet gereist, was gleichzeitig der einstige Quasi-Staat der Rebellen ist. Und das ist das Land, in dem der militärisch bisher einzige erfolgreiche Krieg gegen den Terror geführt werden konnte. Er konnte erfolgreich geführt worden, weil der Unterschied des Kriegs gegen den Terror, wie er in Sri Lanka geführt ist, einfach darin besteht, man hat nicht die geringste Rücksicht genommen auf gar nichts. Man ist einfach mit einer überlegenen Truppe, mit einer überlegenen, sowohl zahlenmäßig als auch von der Ausrüstung her überlegen, dort rein und hat schlicht und einfach alles niedergeschossen. Sichtbar wird dann daran, das war immer schon ein armes Land, dort sind keine großen Städte zerstört worden, sondern bäuerliche Siedlungen. Man fährt durch diese Siedlungen durch und sieht sowieso nur noch Ruinen. Mittlerweile sind sie geflickt, weil die Leute in irgendeiner Art und Weise provisorisch dort Unterkunft suchen müssen. Und die Wucht des Krieges oder die Gewaltsamkeit dieses Krieges ist an den Ruinen sichtbar. Erstens, dass es nur Ruinen sind und zweitens an dem, was übrig geblieben ist. An diesen Hausfragmenten sieht man ein Einschussloch nach dem anderen. Man sieht dort, wie dort richtig alles weggeschossen worden ist. Die Menschen, wie gesagt, leben in diesen Provisorien zwischen den Ortschaften herrenloses Vieh. Überall abgesperrt Minenfelder. Die dringliche Notwendigkeit von Mine Risk Education sieht man darin, dass trotzdem Leute durch die Minenfelder laufen, um Vieh zu suchen, um Feuerholz zu sammeln, was also offensichtlich nicht zureicht. Zu dieser Situation hinzu kommt, dass man überall natürlich trotzdem weitere Lager sieht. Ich sagte, dass 300.000 in Manic Farm waren, 90.000 heute, die dazwischen Entlassenen hat man sozusagen freigelassen. Diese Freilassung ist aber in ganz vielen Fällen einfach eine Verbringung in andere, kleinere Lager gewesen. Oder man hat die Leute sozusagen schlicht und einfach ins Nichts entlassen. Das heißt, man hat sie befragt, wo habt ihr Verwandte? Dann haben die Leute arglos geantwortet. Dann hat man sie in Busse verfrachtet. Dann hat man sie dorthin gefahren, hat ihnen ein paar von diesen Geldscheinen in die Hand gedrückt und der Bus ist umgekehrt und hat sie dort zurückgelassen. Die leben am Straßenrand. Ich habe Leute gesehen, die hatten Glück, dass tatsächlich Verwandte dort eine Obstplantage besaßen. Diese Verwandten haben die Obstplantage der ganzen Gruppe zur Verfügung gestellt. Ich habe dann dort in diesem Gebiet Father Reginald getroffen, der mir insofern bekannt war, als ich ja natürlich wie die wenigen Leute, die Ahnung von diesem Krieg bekommen hatten, die Nachricht verfolgt hatten, immer Nachrichten vorher gehört hatte, wie es dort zuging und wie es vor allen Dingen in der Endschlacht zuging, als 300.000 Menschen samt den letzten Kämpfern der LTT auf einem Gebiet zusammengepfercht waren, 10 Quadratkilometer, also 10 Kilometer in die Länge, 2 Kilometer in die Breite. Und ich habe, wenn wir Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, diese Nachrichten so nicht weitergegeben, weil ich mir immer nicht sicher war, ob ich nicht angesichts der Grausamkeit, von der berichtet wurde, LTT-Propaganda aufsitze und ich nicht LTT-Propaganda verbreiten wollte. Mir war bekannt, dass 7 katholische Priester bis zum Schluss bei den Eingekesselten dort verblieben waren und einen davon war Father Reginald, der mir alle diese Geschichten bestätigt hat, von denen die ich nicht weitergegeben habe, weil ich dachte, es ist LTT-Propaganda. Die Leute dort sind über Wochen hinweg in eilig ausgehobenen Gräben gestanden, und zwar aufrecht Leib an Leib in diesen Gräben, um sich irgendwie zu schützen vor der systematischen Beschießung von der See, vom Land und aus der Luft. Bis eben sozusagen niemand mehr da war, der sich da gewehrt hat, weil die LTT schlichtweg ausgelöscht war, bis auf den letzten Mann mehr oder weniger. Man muss dazu sagen an dieser Stelle, das ist ein Faktum, das schlicht erwähnt werden muss, dass die LTT die Zivilisten zu einem erheblichen Teil auch gezwungen hat, dort zu bleiben. Es war also sozusagen eine doppelte Falle, die Beschießung von außen durch die Singala-Armee und das Festgehaltenwerden durch die LTT, die die Leute sozusagen als Schutzschild verwendet hat. Wesentlicher Punkt noch, der aufzuklären bleibt jetzt auch, ist eine fatale Komplizenschaft der UN mit diesem ganzen Prozess. Die UN war voll unterrichtet und ist zu keinem Zeitpunkt in dem Maß an die Öffentlichkeit gegangen, wie das notwendig gewesen wäre. Wir haben, jetzt bin ich fast am Ende, wir haben kurz vor dieser Endschlacht eine ganzseitige Textanzeige in der Taz veröffentlicht, wirklich so eine ganze Zeile, nur Text, keine Bilder. Das war ein Ausdruck auch dessen, dass wir nicht mehr weiter wussten, wie können wir Öffentlichkeit herstellen als das Mindeste, was man haben muss, um zu stoppen, was dort vor sich ging. Ich lese das jetzt kurz, einen Abschnitt aus dieser Textanzeige. Was können wir tun, so haben wir damals geschrieben, um diese Tragödie wenigstens abzumildern? Wir fürchten so gut wie nichts. Die Welt hat kein Interesse am Schicksal der tamilischen Bevölkerung. Die Tamil Tiger sollen im globalen Antiterrorkampf endgültig vernichtet werden. Schon jetzt, das war vor der Errichtung von Manic Farm, schon jetzt sind Internierungslager projektiert, in denen die aus ihren Dörfern und Siedlungen verjagte Bevölkerung zusammengefasst, eingehegt und auf Dauer kontrolliert werden soll. Im Beschweigen dieser menschlichen Katastrophe durch die Medienöffentlichkeit und durch den Handlungsunwillen der Mächtigen dieser Welt erscheinen die Hunderttausenden Verzweifelten im Norden Sri Lankas als von Anfang an gestorben. Solidarität beginnt damit, ihr Leiden wahrzunehmen. Menschenrechtsaktivisten, mit denen Medico zusammenarbeitet, helfen im Verborgenen, manche jetzt aus dem Ausland. Im Augenblick geht es um die Nothilfe für die Kriegsflüchtlinge und darum, Öffentlichkeit zu schaffen. Soweit damals die Anzeige, es ist ein Jahr her. Was wir jetzt machen, ist auf der einen Seite natürlich die Kooperation mit den Menschenrechtsaktivisten im Land und außerhalb fortzusetzen und auf der anderen Seite wieder und immer noch Rücksiedlung. Seed hat Leute aus Manic Farm rausholen können und ich will für meinen Teil enden mit dem, was Singham, der Gründer von Seed, uns ganz deutlich gesagt hat, was wir jetzt hier tun, nämlich in einer möglichst guten, möglichst sozusagen durch Beteiligung von unten garantierten Weise des Wiederaufbaus von Lebensraum, ist etwas zu tun, was möglicherweise eine Arbeit ist von mindestens zwei Generationen, nämlich überhaupt so etwas wie Selbstständigkeit für die Leute im Norden wiederherzustellen. Soweit für mich und jetzt würde ich Ranjit weitergeben.
Ein Satz dafür.